lesen könnte, Kapitel 2, Text 5. Kann ich nicht so genau.
Berührendes Thema, hier ist es schon.
Wir werden heute über den idealen Schüler referieren. Tut mir leid. Oh, vielleicht eine schaurige Ruf als Referent. Dann kauft ihr nicht mehr. Danke trotzdem. Ulaka ut bina. Körperliche Veränderung durch transzendentale Ekstase. Savangaha. Jeder Teil des Körpers. Munchan, reibend. Milat, öffnend. Drisha, durch die Augen. Sucha, schmerzenfrei. Punata, völlige Erreichung. Lakshita, so beobachtet. Tena, von Vidura. Sneha Prasada, tiefe Liebe. Samplutaha-toho, völlig in sich aufgenommen. Übersetzung. Vidura beobachtete, dass Udava aufgrund völliger Ekstase alle transzendentalen körperlichen Veränderungen zeigte. Und dass er versuchte, sich Tränen der Trennung aus den Augen zu wischen. Vidura konnte daher verstehen, dass Udava in jeder Hinsicht tiefe Liebe zum Herrn entwickelt hatte. Erläuterung. Vidura, ein erfahrener Geweihter des Herrn, war Zeuge der Merkmale höchsten hingebungsvollen Lebens. Und er bestätigte Udavas vollkommene Stufe der Liebe zu Gott. Ekstatische körperliche Veränderungen werden von der spirituellen Ebene aus manifestiert und sind keine künstlichen, durch Übung erworbene Äußerungen. Es gibt drei Entwicklungsstufen im hingebungsvollen Dienst. Auf der ersten Stufe befolgt man die in den Regeln für hingebungsvollen Dienst vorgeschriebenen regulierenden Prinzipien. Die zweite Stufe ist die der Verinnerlichung und Verwirklichung des stetigen Zustandes hingebungsvollen Dienstes. Und die letzte Stufe ist die der Ekstase, die sich durch transzendentale körperliche Äußerungen bemerkbar macht. Die neun Arten des hingebungsvollen Dienstes, hören, chanten und sich erinnern, bilden den Anfang des Verfahrens. Durch regelmäßiges Hören über die Herrlichkeit und die Spiele des Herrn werden die Unreinheiten im Herzen des Schülers nach und nach fortgewaschen. Je mehr man von Unreinheiten befreit wird, desto gefestigter wird man im hingebungsvollen Dienst. Nach und nach entwickelt man in seinen Tätigkeiten Stetigkeit, festen Glauben, Geschmack, Erkenntnis und Verinnerlichung. Das war interessant, diese Art der Beschreibung. Das ist der Adosha Dashloka natürlich. Diese verschiedenen Stufen allmählicher Entwicklung steigern die Liebe zu Gott bis zur höchsten Stufe, und auf der höchsten Stufe treten noch mehr Merkmale wie Zuneigung, Zorn und Anhaftung auf, die in besonderen Fällen allmählich zur Mahabhava-Stufe aufsteigen, die im Allgemeinen für die Lebewesen nicht erfahrbar ist. All diese Stufen wurden von Sri Chaitanya Mahaprabhu, der Verkörperung der Liebe zu Gott, manifestiert. Im Bhakti Rasamrita Sindhu von Srila Rupa Goswami, dem Hauptschüler Sri Chaitanya Mahaprabhus, werden diese transzendentalen Merkmale, die von rein Gott geweihten, wie Udhava offenbart werden, so systematisch beschrieben. Wir haben eine zusammenfassende Studie des Bhaktivedanta-Samhitas Hindu unter dem Titel Der Nektar der Hingabe geschrieben. Und man kann dieses Buch zu Rate ziehen, um genauere Auskunft über die Wissenschaft vom hingebungsvollen Dienst zu bekommen. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadaita Galana Jivasa Yitola Kamina Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Noch einmal den Schlokka von heute Morgen. Pula kot bina sarvango munchan mila trisha shucha punato lakshita stena sneha pra sarasam plutaha. Übersetzung. Vidura beobachtete, dass Uddhava aufgrund völliger Ekstase alle transzendentalen körperlichen Veränderungen zeigte und dass er versuchte, sich Tränen der Trennung aus den Augen zu wischen. Vidura konnte daher verstehen, dass Uddhava in jeder Hinsicht tiefe Liebe zum Herrn entwickelt hatte. Hare Krishna. In diesem Schloka hören wir ein bisschen mehr über die transzendentale Wissenschaft der Liebe zu Gott. Es ist so, dass dieser Bereich oder dieser Begriff Liebe in der Sanskrit-Literatur unglaublich differenziert behandelt wird. Zum Beispiel wird in der materiellen Welt Liebe sehr oft missverstanden. Es ist der wohl am meisten vergewaltigste Begriff, kann man sagen. So als sexuelle Liebe. Im Sanskrit heißt diese sexuelle Liebe nicht Liebe, sondern Trishna mit T. Trishna heißt so viel wie Durst, unstillbares Verlangen. Tiermenschen haben diesen Durst und dieses unstillbare Verlangen. Und genau wie ein Tier, was sie alles tut, um dann Wasser selbst aus einem schmutzigen Bereich herauszutrinken. Nicht so tut ein Mensch, der diese Art von Drang in sich verspürt, Trishna haben, und das stellt er zufrieden auf alle nur erdenklichen und nicht vorstellbaren Art und Weisen. Das ist nichts, im Deutschen gebrauchen wir hierfür das Wort Liebe, aber es ist streng genommen im Sanskrit würde dieses Wort niemals, würde da Trishna gesagt werden. Und so gibt es dann auch zum Beispiel Liebe unter Freunden, eine sehr edle Freundschaft findet man auch oft unter gleichgeschlechtlichen Menschen, also unter Frauen zu Frauen, unter Männern zu Männern. Das ist Maitri. Maitri ist so etwas wie Freundschaft. Eine nicht fordernde, eine nicht bindende, eine nicht verlangende Freundschaft eben. Aber es ist in dem Sinne nicht so als Liebe. Sagen wir mal so, es wird differenziert behandelt. Es ist eine Art von Liebe, aber eben Maitri. Freundschaft. Und so gibt es viele Begriffe. So wie die Eskimos, die haben glaube ich 60 verschiedene, oder ich weiß es nicht genau, 30 verschiedene Formulierungen für Schnee. Matschschnee, trockener Schnee, Tauschnee, gefrorener Schnee, und haben da verschiedene Worte für. Unglaublich differenziert behandeln sie das, weil Schnee sie absolut betrifft in ihrem Dasein. So haben auch diejenigen, die sich mit Liebe beschäftigen, beschäftigen, das heißt diejenigen in Sanskrit, die aus der vedischen Kultur, viele, viele Worte für den Bereich Liebe. Ich habe mal gehört 64 im Sanskrit. Ich habe eine Liste mit mir, wo 24 verschiedene Arten von Liebe beschrieben werden und da das Sanskrit-Wort geben werden. Nun, hier, das Ziel des menschlichen Lebens ist es, diese Liebe, die in unserem Herzen besteht, langsam mehr und mehr zu läutern, sodass sie in ihrem ursprünglich reinen und klaren Bestimmung oder reiner und klaren Natur zum Vorschein kommt, nämlich Prema, Liebe zu Gott wird. Das ist das Ziel des menschlichen Lebens. Und dieses Ziel kann erreicht werden, indem man einen Pfad beschreitet, den Pfad des Sharanagati. Bhaktivinoda Thakur singt in seinem in der Liedersammlung Sharanagati als erstes ein Lied, wo er sagt, dass Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, um den Pfad des Sharanagati zu geben in die Menschheit. Denn über diesen Pfad kann man reine Liebe zu Krishna erlangen. Ich möchte euch einmal etwas vorlesen, was Srila Prabhupada im Jahre 1971 geschrieben hat in den Akash Ganga Apartments, wo das erste ISKCON-Zentrum in Bombay war. Es war der Erscheinungstag von Lord Chaitanya Mahaprabhu und er diktierte zu seinem Sekretär eine Liste von 5 Punkten, in denen er die Lehre Lord Chaitanyas zusammenfasste. Ist sehr interessant für solche, die sich für Feinheiten in der Vaishnava-Philosophie interessieren. Diese Liste von 5 Punkten, wo Lord Chaitanyas Lehre zusammengefasst ist, ist gerade erst vor einem Jahr oder 2 Jahren gefunden worden, diese Zettel, wo das drauf stand, und deswegen noch nicht so bekannt in unserer Bewegung. Aber wer möchte, ich kann gerne das Schriftstück geben und ihr könnt euch dann eine Fotokopie davon nehmen. Ich habe es immer Originaltext in Englischen. Und da sagte Prabhupada, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu ist sehr gütig zu einem Lebewesen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, er steigt herunter auf diesen Planeten zusammen mit seinen vertraulichen Gefährten. Der dritte Punkt ist, er ist auf diese Erde gekommen, um der menschlichen Gesellschaft das wertvollste Juwel der Liebe, der wertvollen Liebe zu Krishna zu geben. Und viertens, er lehrt jeden, wie man sich dem höchsten Herrn hingeben kann. Seht, Liebe zu Krishna kann man nur über den Pfad der Hingabe erreichen. Und jetzt kommt es, fünfter Punkt. Hingabe zu Krishna bedeutet, es ist interessant, wie Prabhupada das jetzt beschreibt. Jeder von uns kennt ja den Vers Anukul Jena Sankalpa Pratikul Jena Vadajanam und so weiter. Hier haben wir zumindest gehört. Prabhupada übersetzt es hier so, wie es auch bei Bhaktivinoda Thakur in seinem Lied sagt. Hingabe zu Krishna bedeutet, dass man sehr bescheiden und demütig wird. Das ist der erste Punkt. Zweitens, dass man sein Leben für diesen Dienst weiht. Gebungsvolles Dienen. Drittens, Hingabe zu Krishna bedeutet, ein Mitglied einer spirituellen Familie zu werden. Ich glaube, das heißt, ich übersetze so, den Devotees anzuschließen und ein Devotee zu werden. Viertens, Hingabe zu Krishna bedeutet, festes Vertrauen zu haben, dass Krishna einen beschützen wird. Fünftens, solche Dinge zu akzeptieren, die förderlich sind fürs hingebungsvoll dienen. Und sechstens, solche Dinge zurückzuweisen, die ungünstig sind für die Entwicklung des hingebungsvollen Dienstes. Über diesen Pfad, den Pfad der Hingabe zu Krishna, kann man Liebe zu Krishna entwickeln. Srila Prabhupada beschließt dann seine 6 markanten Punkte, indem er sagt, jeder, der diese 6 Arten des Vorgangs der Hingabe entwickelt hat, wird ganz bestimmt von Krishna anerkannt werden. Krishna wird den Gebeten solch eines reinen Devotees seine Aufmerksamkeit schenken. Jeder sollte den Fußstapfen der 6 Goswamis folgen, angeführt von Srila Rupa Goswami und Srila Sanatan Goswami, und der Schüler nach Folge und nach dem Beispiel von Bhaktivinoda Thakur und den Lehrern des Brahma Sampradaya. Jeder sollte zu Sri Chaitanya Mahaprabhu mit aller Demut beten, sodass er gütig ist, die Wissenschaft der Hingabe zu lehren, sodass man befreit werden kann in diesem Leben. Sehr, sehr nice. 6 Verse der Hingabe. Also 6, ich würde vielleicht, sind eigentlich nicht Verse, sondern 6 markante Aussagen über Hingabe. So, es geht um Hingabe zu Krishna, die wir lernen müssen. Wenn ihr diese 6 Symptome der Hingabe hört, werdet ihr zugeben, dass euch ein gewisses Nachdenken überkommt. Wie hingegeben ist man schon? Kann man das schon tun, alles was förderlich ist für Krishna, Bewusstsein anzunehmen und alles was hinderlich ist oder ungünstig abzulehnen? Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen in unserem Leben. Nun, dieses Hingeben muss man lernen. Und man kann es am besten lernen, wenn man einen Devoti, einen Diener von Krishna, annimmt als Lehrer in dieser Schule der Hingabe. Ich spreche natürlich hier vom spirituellen Meister. Wie wir gleich sehen werden, ist die Beziehung zu unserem spirituellen Meister ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, unverzichtbar und unübersehbar, wenn es darum geht, Hingabe zu Krishna zu entwickeln. Wir lernen praktisch Hingabe zu Krishna durch unseren spirituellen Meister und an unserem spirituellen Meister. Und wie das zu verstehen ist, möchte ich sehr gerne hier aus dem Bhagavatam belegen. Die Devotees, die im Tessin waren, kennen diese beiden Shlokas schon, aber ich glaube, dass sie hier in unserem Züricher Tempel mit großer Aufmerksamkeit begrüßt werden und mit einem tiefen Nachdenken von Seiten der Devotees. Ich möchte aus dem 3. Kanto, Kapitel 4, 24, Text 12 2 und Text 13 lesen, wo jetzt also Brahma über seinen Sohn, zu seinem Sohn Kadama spricht, der in vollkommener Weise Brahmas Unterweisung ausgeübt hat. Brahmovacha, jetzt fängt Brahma an zu sprechen. Tvayame pachitas tata kalpita mirvyalikata yanme sanjagrihe vakyam bhavan manada manayan. Brahma sprach: Mein lieber Sohn Kadama, da du meine Unterweisung ohne Falschheit vollständig befolgtest und ihnen so gebührende Achtung erwiesest, hast du mich ordnungsgemäß verehrt. Also er sagt, du hast mich verehrt, weil du meine Unterweisung gefolgt hast und ihnen Achtung erwiesen hast. Alle Unterweisungen, die du von mir bekamst, hast du ausgeführt und so hast du mich geehrt. Und Srila Prabhupada sagt hier in der Erläuterung: Brahma wusste sehr wohl, dass Kadama Muni die von ihm empfangenen Unterweisungen genau ausführte und dass er seinen spirituellen Meister tatsächlich ehrte. Den spirituellen Meister zu ehren bedeutet, seine Unterweisung Wort für Wort auszuführen. Und in dieser gleichen Erläuterung erklärt Prabhupada, warum das so wichtig ist. Er sagt, dass eine bedingte Seele in der materiellen Welt die Disqualifikation, vier Disqualifikationen hat. Sie begeht mit Sicherheit Fehler, es ist sicher, dass sie in Illusionen gerät, sie neigt dazu, andere zu betrügen, und was noch, und ihre Sinne sind unvollkommen. Deswegen sollte sie einen spirituellen Meister annehmen, um aus diesen vier Disqualifikationen herausgeführt zu werden. Das ist der Grund, warum wir einen spirituellen Meister, eines der Gründe, warum wir einen spirituellen Meister annehmen. Nun, Text 13. Söhne sollten ihrem Vater genau in dieser Weise Dienst darbringen. Die Mate, die brauchen sich jetzt nicht ausgeklammert zu spüren, das bezieht sich auch auf Töchter, wie wir gleich sehen werden. Man sollte der Anweisung seines Vaters, des spirituellen Meisters, mit gebührender Achtung gehorchen, indem man sagt, ja, Herr. Ich würde es heute besser übersetzen, ich würde sagen, jawohl. Das würde uns noch ein bisschen wohlklingen. Jawohl, Herr. Erläuterung. Zwei Wörter in diesem Vers sind sehr wichtig. Ein Wort ist Pitari und das andere Wort ist Guruho. Pitari bedeutet Vater und Guruho Guru. Der Sohn oder Schüler sollte die Worte seines spirituellen Meisters und Vaters ohne Zögern annehmen. Was immer der Vater und der spirituelle Meister befehlen, sollte ohne Argumente getan werden. Jawohl. Es sollte niemals vorkommen, dass der Schüler oder Sohn sagt, das ist nicht richtig, das kann ich nicht ausführen. Wenn er das sagt, ist er gefallen. Der Vater und der spirituelle Meister befinden sich auf der gleichen Ebene, weil ein spiritueller Meister der zweite Vater ist. Die höheren Klassen werden als wieder oder zweimal geboren bezeichnet. Immer wenn von Geburt die Rede ist, muss ein Vater da sein. Die erste Geburt wird durch den leiblichen Vater ermöglicht und die zweite Geburt wird durch den spirituellen Meister ermöglicht. Manchmal mögen der Vater und der spirituelle Meister die gleiche Person sein. Und manchmal sind sie verschiedene Personen. Zum Beispiel bei Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war es so, dass Bhaktivinoda Thakur der Vater war und auch der Shiksha Guru, der unterweisende spirituelle Meister. In jedem Fall muss der Befehl des Vaters oder des spirituellen Meisters ohne Zögern mit einem sofortigen Jawohl ausgeführt werden. Es sollte kein Argument geben. Das ist wirklicher Dienst für den Vater und den spirituellen Meister. Vishwanatha Chakravarti Thakur hat gesagt, dass der Befehl des spirituellen Meisters das Leben und die Seele des Schülers ist. So wie ein Mensch sein Leben nicht von seinem Körper trennen kann, so kann ein Schüler den Befehl des spirituellen Meisters nicht von seinem Leben trennen. Wenn ein Schüler der Unterweisung des spirituellen Meisters auf diese Weise folgt, ist es sicher, dass er vollkommen wird. Dies wird in den Upanishaden bestätigt. Die Bedeutung der vedischen Unterweisung wird nur demjenigen von selbst offenbart, der unerschütterlichen Glauben an die höchste Persönlichkeit Gottes und seinen spirituellen Meister hat. Man mag materiell gesehen als Analphabet gelten, doch wenn man an den spirituellen Meister und die höchste Persönlichkeit Gottes glaubt, wird die Bedeutung der schriftlichen Offenbarung augenblicklich vor einem manifestiert. Nachdem wir diese beiden Texte gelesen haben, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit, oder sagen wir so, was nötig ist, sodass wir auf die Stufe kommen können, wo wir diesem hohen Maßstab an Hingabe entsprechen. In der materiellen Welt gibt es nichts Schrecklicheres und nichts Schlimmeres, als einer anderen Person gegenüber in jeder Hinsicht weisungsgebunden zu sein. Das Wort weisungsgebunden heißt, dass man gebunden ist an die Anweisung. Man muss sie einhalten. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt das Beispiel was von dem, der Lebenskraft, der Lebensluft. Er sagt, das ist das Leben und die Seele des Schülers ist die Unterweisung oder die Anweisung des spirituellen Meisters, der natürlich folgt. Lass uns kurz nachdenken über diese Sache. Wir sind absolut gebunden an unser Leben. Wenn das Leben uns verlässt, dann werden all unsere Tätigkeiten eingestellt werden. Wir sind nicht mehr in der Lage zu funktionieren in dieser Welt. So ist es, so wird die Verbindung des Schülers zu den Anweisungen des spirituellen Meisters gesehen. Es ist absolut nötig für spirituelles Leben. Genauso wie die Lebenskraft nur mal absolut nötig ist für sich bewegen in der Welt. Man ist also in diesem Sinne weisungsgebunden. Man ist daran gebunden. Man ist davon abhängig im spirituellen Leben, den Unterweisungen des spirituellen Meisters in jeder Hinsicht zu folgen. Hier wird gesagt, ohne Zögern. Das ist das Ziel. Der Sohn oder Schüler sollte die Worte seines spirituellen Meisters und Vaters ohne Zögern annehmen. Ich glaube, wie wir alle feststellen müssen, wenn wir uns ganz tief mit unserer eigenen Schülerschaft beschäftigen und einfach mal nicht denken, wie tun das andere jetzt, sind andere gute Schüler, sondern wenn wir einfach mal uns die Kühnheit erlauben, ganz tief in unser Herz zu schauen und zu sehen, ob wir diesem Maßstab entsprechen können, dann kommen natürlich Fragen auf, die wir uns stellen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der noch keinen spirituellen Meister angenommen hat, an dieser Stelle sich fragt, ob er überhaupt einen spirituellen Meister jemals annehmen sollte. Wie schon gesagt, in der materiellen Welt ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Man nennt es das absolute Sklaventum. Das absolute Hörigsein. Und gerade in unserer modernen Gesellschaft ist das schlimmer geht es ja gar nicht mehr. So, lasst uns deswegen heute uns darüber Gedanken machen, denn ich persönlich denke, dass unsere Bewegung an diesem Punkt sehr gefordert sein wird. Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Mitglieder der internationalen Gesellschaft ihre Beziehung zu ihrem spirituellen Meister nicht mehr so sehen. Viele sind nicht mehr aktiv im Service des Krishna-Bewusstseins, in der Mission, sondern sind am Rand. Wir wissen, viele Prabhupada-Schüler sind auch in diese Situation hineingekommen in ihrem Leben. Und wir wissen, dass wir können manchmal eine Liste zusammenstellen, wer noch dabei ist und wer noch versucht, diesem Ideal zu entsprechen. Und wir müssen feststellen, dass einige uns verlassen haben und so weiter. Ich möchte jetzt hierüber aus der Bhagavad Gita rezitieren und möchte eine meines Erachtens sehr interessante Perspektive, die Krishna auf dieses Thema wirft, Schülerschaft und ideale Schülerschaft, euch vortragen. Ich persönlich denke, dass jeder, der diesen Punkt von Krishna versteht und anwendet, dazu kommen kann, ein idealer Schüler zu werden, voller Freude und Enthusiasmus. Nicht ein Muss-ja-Schüler, ich muss mich ja hingeben, sonst entspreche ich nicht diesem Ideal, sondern ein Ich-will-ja-Schüler, ich will mich hingeben, voller Freude und Enthusiasmus, endlich mal Nektar, der Nektar der Hingabe, der Nektar des hingebungsvollen Dienstes. Lasst uns jetzt, nachdem wir diese kritische Frage gestellt haben, inwieweit entsprechen, können wir selber diesem Ideal entsprechen und inwieweit entsprechen andere diesem Ideal. Lasst uns diese Frage jetzt kurz in den Raum stellen oder parkieren, wie man so schön in Schweizerdeutsch sagt. Wir stellen die jetzt mal ab, wie ein Auto, was wir auf dem Parkplatz abstellen. Wir kommen später zurück und fahren dann weiter mit dem Wagen. Nicht? Wir lassen das Ding jetzt einfach mal dort. Wie euer Auto, manche von euch sind mit dem Auto heute Morgen hierher gekommen, ist das sicher parkiert. Ihr werdet drauf zurückkommen irgendwann mal auf das Auto. So. In der Bhagavad Gita finden wir ein Beispiel von einem spirituellen Meister, der absolute Hingabe von seinem Schüler erwartet. Auf einer Ebene ist die Bhagavad Gita natürlich die höchste Persönlichkeit Gottes, die spricht und Unterweisung zur Menschheit gibt und die sich auch offenbart in den Seiten der Bhagavad Gita, das ist völlig richtig. Auf einer anderen Seite spricht hier aber ein Guru zu seinem Schüler. Denn Krishna, denn Arjuna bittet, als er nicht mehr weiter weiß, Krishna darum, die Rolle seines Gurus für ihn anzunehmen. Und Krishna akzeptiert diese Rolle mit einem Lächeln, wird gesagt. Und er spricht am Ende jetzt seiner Unterweisung als Guru, in dieser Funktion als Guru zu ihm. Er sagt nicht, ich bin die höchste Persönlichkeit Gottes und alles ist in mir, wie es in anderen Teilen der Gita offenbart hat, sondern hier spricht er ganz als Guru zu Arjuna. Er hat die Unterweisung beendet, die er gegeben hat. Er hat ihm gesagt, der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die sich auf einer Maschine befinden, die aus materieller Energie besteht. O Nachkomme Bharatas, gib dich ihm, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ohne Vorbehalt hin. Durch seine Gnade wirst du transzendentalen Frieden und das höchste ewige Reich erlangen. Schluss. Wunderschön, dann kommt richtig ein Gänsehaut, da kommt eine rüber. Krishna lenkt so und so alles. Ergib dich ihm. Durch seine Gnade wirst du zufrieden kommen. Transzendentalen Frieden gebracht und das höchste ewige Reich erlangen. Und jetzt spricht er als Guru weiter. Text 63. Somit habe ich dir Wissen erklärt, das noch vertraulicher ist. Denke gründlich darüber nach und tue dann, was dir beliebt. Habt ihr das gehört, den letzten Satz? Denke gründlich darüber nach und tue dann, was dir beliebt. Prabhupada erläutert dies, yate chasi tata kuru, tue das, was dir beliebt. Hört euch das jetzt mal an. Die Unterweisungen sind beendet und jetzt sagt Krishna, tu, was dir beliebt. Er sagt nicht, ich breche dich jetzt übers Knie und du musst das jetzt machen, sonst weise ich dich zurück. Sondern er sagt, tue, was dir beliebt. Die hier verwendeten Worte, yate chasi tata kuru, tue, was dir beliebt, weisen darauf hin, dass sich Gott nicht in die kleine Unabhängigkeit des Lebewesens einmischt. Der Herr hat in der Bhagavad Gita von allen Gesichtspunkten aus erklärt, wie man sich auf höhere Stufen des Lebens erheben kann. Der beste Rat, den Arjuna bekam, lautete, sich der Überseele im Herzen zu ergeben. Nicht? Das war der letzte Rat. Durch richtige Urteilskraft, sind wir darüber gesprochen? Es ist nur im Interesse der Lebewesen, ich gehe mal ein bisschen vorwärts, und nicht in seinem eigenen Interesse, in Krishnas eigenem Interesse, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes sagt, man solle sich ihm ergeben. Bevor man sich ergibt, hat man die Freiheit, sich diese Entscheidung, soweit die Intelligenz reicht, reiflich zu überlegen. Das ist die beste Art und Weise, die Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes anzunehmen. Dieselbe Anweisung bekommt man auch vom spirituellen Meister, dem echten Repräsentanten Krishna. Ergib dich, Krishna, das ist die Anweisung des spirituellen Meisters, und tue dann, was dir beliebt. Du musst selber das entscheiden. Du musst selber verantwortlich sein für deine Entscheidung. Diese Verantwortung muss jeder tragen. Ohne die Verantwortung zu akzeptieren, können wir nicht Fortschritte machen. Diese Verantwortung ruht beim Schüler. Diese Verantwortung, sich Krishna hinzugeben, ruht beim Individuum. Das ist die Freiheit, die wir haben. Die Freiheit, in die sich auch Gott nicht einmischt. Krishna Arjuna hört das und im Text 73 sagt er dann seine Schlussfolgerung. Und hört euch bitte jetzt Arjunas Schlussfolgerung an. Arjuna sagte: Mein lieber Krishna, o Unfehlbarer, meine Illusion ist jetzt vergangen. Durch deine Barmherzigkeit habe ich meine Erinnerung zurückgewonnen. Ich bin nun gefestigt und frei von Zweifeln und ich bin bereit, nach deinen Anweisungen zu handeln. Jai! Und aus der Erläuterung hier etwas, was für unser Thema, die Erläuterung ist glänzend, aber wir müssen ein Thema jetzt herausarbeiten und deswegen tun wir uns nur auf einen Aspekt der Erläuterung fixieren. Krishna-Bewusstsein bedeutet, nach Krishnas Anweisung zu handeln. Eine bedingte Seele, die durch die äußere Energie die Materie in Illusion versetzt ist, weiß nicht, dass der höchste Herr der Meister ist, der alles Wissen in sich birgt und dem alles gehört. Als Arjuna erkannte, dass es Krishnas Plan war, das unnötige Anwachsen der Bevölkerung zu vermindern, erklärte er sich bereit, Krishnas Wunsch nachzukommen und zu kämpfen. Mir geht es hier um einen Punkt, den ich jetzt nicht so schnell finde, aber ich kenne. Nach der Anweisung Krishnas sollte man handeln, aber ja, das ist ja in dem vorangegangenen Erläuterung gewesen. Das bedeutet für uns in der Welt, nach der Anweisung des spirituellen Meisters zu handeln. So dahin zu kommen, nach allen Anweisungen des spirituellen Meisters zu handeln, das ist das Geheimnis der Schüler-Meister-Beziehung. Wir sind vielleicht, zu diesem Punkt zu kommen, bedeuten zwei Dinge. Wir müssen Vertrauen zu unserem spirituellen Meister haben. So wie das Vertrauen an den spirituellen Meister gebrochen ist, in irgendeiner Weise, werden wir nicht mehr nach seinen Anweisungen, nach allen Anweisungen handeln können, in dem Augenblick, wo uns unser Geist und unsere materielle Intelligenz Anweisungen gibt, die sehr stark sind. Und nach den Anweisungen des spirituellen Meisters zu handeln, bedeutet nach meinem Verständnis auch, diese Anweisung zu verstehen. Deswegen ist es für uns möglich, den Anweisungen des spirituellen Meisters zu folgen, zu fragen, wieso kannst du das mir bitte erklären? Wir können Fragen stellen. In einer der Erläuterungen zur Bhagavad Gita sagt es, als dieser entscheidende Punkt kommt, dieses fast spannungsgeladene Moment, dass Krishna sagt, ich habe dir jetzt alles geklärt, jetzt erklärt, jetzt tue, was du zu tun gedenkst. Da ist natürlich jetzt die Frage, was tut Arjuna jetzt? Vorher wollte er wegrennen vom Schlachtfeld. Was macht er jetzt? Packt er jetzt den Bogen, legt er den Bogen hin und sagt, gut, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, aber das kann ich nicht tun, was du mir sagst, oder gibt er sich hin? Das ist ja jetzt die Frage. Da warten nicht nur die ganzen Pandavas drauf, da war in großer Stille warten auch die Kauravas darauf. Was tut er jetzt? Hoffentlich blubbt er. Hoffentlich verabschiedet er sich von Krishna und sagt, es ist too heavy, was du von mir verlangst, gegen die Verwandten da zu kämpfen. Die ganze Welt auf dieses Schlachtfeld, da sind die ja fast, ihr müsst euch das Schlachtfeld von Kurukshetra, das war nicht ein kleiner Golfkrieg, sondern da waren die ganze Armeen der Welt waren versammelt. Überall waren Leute, die was zu sagen hatten im militärischen Streitfeld, waren da. Man hätte eine Nadel fallen lassen. Denn wenn Arjuna kämpfen würde, dann wussten die Kauravas, dann sieht es schlecht für uns aus. Denn Arjuna kann alleine ein ganzes Heer beseitigen. Er ist so machtvoll. Wir können uns das fast so vorstellen, als wenn Franz Beckenbauer, das war ein Stürmer, er steht da mit gesenktem, wollen wir mal für die deutsche Nation sprechen, das ist vielleicht für die Volis nicht nötig, aber diese Kassette geht auch in das Haus der Freunde Krishnas. Nicht? Und wenn jetzt, stellt euch das vor, die deutsche Nation flimmert oder fiebert vor jedem National, ich bin jetzt da nicht so, so gefestigt im Fußballspielen, also was immer das ist, internationalen Wettkampf, der Weltmeisterschaft. Und Franz Beckenbauer war der größte Torschießer der deutschen Nationalelf. Nicht? Und stellt euch mal vor, am Ende, am Anfang des entscheidenden Krieges da, oder Spieles, sorry, wird er plötzlich mental und guckt auf den Boden und malt Nullen auf den Rasen mit seinem Zeh, nicht? Und will also nicht rumbolzen aus irgendeinem Grunde, nicht? Und dann kommt sein Schiedsrichter und sagt und predigt zu Franzl. Und am Ende sagt er, jetzt tu, was du zu tun gedenkst. Nicht? Jeder, na, was willst du? So war die Situation. In einem, dieses Beispiel ist jetzt nur für Materialisten gegeben. Es ist nicht, kommt überhaupt nicht an die Situation heran. Die Situation war, es ging da um Leben oder Tod. Es ging nicht um irgendeinen blöden Volkssport. Es geht um Leben oder Tod. Von der ganzen, die ganze Zukunft der Erde würde jetzt von Arjunas Entscheidung bestimmt werden. So sah es aus, jedenfalls für alle Gegenwärtigen, die da gegenwärtig waren. Denn Krishna hatte gesagt, er würde nicht kämpfen. Das hatte er am Anfang der Schlacht von Kurukshetra ganz klar gesagt. Sicherlich, das war nach allen bewusst. Er würde nicht, jetzt plötzlich die universale Form, anyway, das ist so ein delikater Punkt. Krishna hat gesagt, er würde nicht kämpfen, basta. Arjuna sagte dann, voller Freude, das klingt doch wahnsinnig enthusiastisch, wie er hier spricht. Mein lieber Krishna, Unfehlbare, meine Illusion ist jetzt vergangen. Durch deine Barmherzigkeit habe ich meine Erinnerung zurückgewonnen. Ich bin nun gefestigt und frei von Zweifeln. Und ich bin bereit, na klar, nach deinen Anweisungen zu handeln. Warum ist Arjuna auf dieser hohen Stufe der Hingabe angelangt? Warum? Weil er von Krishna transzendentales Wissen gekriegt hat. Er hat Krishna gefragt. Er hat viele Fragen gestellt. Er hat zu Krishna manchmal gesagt, das ist mein Zweifel, o Unfehlbarer. Er hat Zweifel geäußert, die gelöst worden sind. So in der Schülerschaft, die wir haben, wird von uns erwartet, dass wir auf die Ebene der Hingabe kommen. Es ist wichtig, dass wir in allem unseren spirituellen Meister folgen können. Wenn wir aber ganz menschliche Zweifel haben, besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, das zu lösen und durch transzendentales Wissen erleuchtet zu werden. Schülerschaft bedeutet nicht, dass es uns grauen muss vor dieser Situation, dass wir unsere Intelligenz abstellen müssen, dass wir irgendwo landen, wo wir nur noch, jawohl, Sir, auch wenn wir das und irgendwann mal in eine Situation kommen, wo wir das nicht mehr machen können, weil uns die spirituelle Stärke und die einfach fehlt dazu. Nicht? Nein, wir können Fragen stellen und so weiter. Das wird eindeutig gesagt in den Tat wie die Pranipatina Shloka. Nicht, man soll dem spirituellen Meister dienen, man soll ihm in demütiger Haltung Fragen stellen. Und was noch? Das sind die beiden wichtigen Dinge. Spirituellen Meister stelle ihn eine ergebene Haltung Fragen und diene ihm. Also gut, ergebene Frage, also sich an ihn wenden, genau, sich an spirituellen Meister wenden, ihn in ergebene Haltung Fragen stellen und ihn stellen an den spirituellen Meister, nochmal klären. Er sagt, absurdes Fragen wird nicht erwähnt. Zum Beispiel, können wir den spirituellen Meister nicht hinterfragen? Das ist ein großer Unterschied zwischen hinterfragen, wo wir alles in Frage stellen, oder Fragen stellen, die uns zur Klarheit führen. zu der Klarheit, die wir brauchen, um da loszulegen. Gut, das ist etwas, ein Thema, was bestimmt interessant ist. Ich wünsche euch viel, viel, sagen wir mal, spirituelle Kraft, um diesen Pfad des Sharanagatis, der Hingabe zu Krishna, zu gehen, und wünsche euch das Verständnis, wie ihr das macht in Beziehung zu eurem spirituellen Meister. Nochmal, wir hatten dieselbe Anweisung kommt auch vom spirituellen Meister, dem echten Repräsentanten Krishna, mit Krishna hinzugeben. Wir müssen dann die konkrete Unterweisung, wie wir das tun können, von unserem spirituellen Meister annehmen und befolgen. Hare Krishna, Hare Prabhu. Ich weiß, dass das ein schönes Thema ist. Ich übe mich schon ein auf dieses Thema. Ich will darüber eine Lecture geben. Ich habe jetzt zweimal über das Thema gelectured, einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Mir sind schon viele Punkte wieder noch dazu gekommen, die man noch da reintut. Dann will ich mir diese Lecture letztendlich dann im Leben zu einem Zeitpunkt, der mit großer Aufmerksamkeit erwartet wird. Gut. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Du warst jedenfalls bei Arjuna.
In der letzten Zeit taucht es ab und zu die Fragen und Diskussionen auf, kann der Spiel bei der Meister Fehler machen? Und
der Schüler. Schüler, diese Frage kam auch zu Prabhupadas Zeiten auf. Das ist eine natürliche Frage für uns. Diese Frage wurde von Jai Advaita Maharaj, Srila Prabhupada, auf einem Morgenspaziergang gestellt. Und Srila Prabhupada beantwortete diese Frage. Ich will es also, weil das ist nämlich ein Punkt, so, den ich auch in die Lektion noch einarbeiten will. Ich kann es jetzt nur aus der Erinnerung tun. Ich weiß aber ein Devotee, der genau weiß, wo das steht im Folio-Programm. Und das werde ich bald haben, dieses Zitat. Es wurde zum Beispiel dann so argumentiert, der spirituelle Meister sieht aber doch nicht, Prabhupada steht zum Beispiel, das ist ein Sehfehler, muss man sagen. Nicht, er braucht dazu eine Brille. Und um den zu korrigieren. Und Prabhupada sagte dann, der spirituelle Meister ist fehlerfrei in seiner Hingabe zu Krishna. Darauf kommt es was an. Das ist alles, was ich erinnere. Ich will jetzt nicht in dieses Zitat noch mehr, Prabhupada sagte auch noch mehr, aber das ist, was ich erinnern kann. Wenn ihr euch diese Antwort interessiert, bleibt eingeschaltet in diesem Thema und dann kann ich natürlich dieses Zitat bald Damodar Prabhu, der Tempelpräsident aus London, hat mir das Zitat einmal geschickt. Es geht um Hingabe zu Krishna. Das zu lernen, können wir von unserem spirituellen Meister. Prabhupada hat in der frühen ISKCON hat er darauf Wert gelegt, dass die Devotees auch ihren Autoritäten folgen, ihren unmittelbaren Autoritäten. Und es kam dann oft die Frage auf, ja was, wenn der Tempelpräsident einen Fehler macht? Kann ja vorkommen. Ja, hier in Zürich die Tempelpräsidentin. Ja, möglich, dass man einfach das jetzt nicht so genau, also so ein Flüchtigkeitsfehler zu machen hat. Aber ich vielleicht bin unbekannte Präsidenten übrigens die Unvollkommenheiten einer bedingten Fehler, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Er sagte aber, Prabhupada hat da sehr Wert drauf gelegt, dass es wichtig ist, der Struktur zu folgen, und sonst kann man nicht der Bewegung folgen und in einer Bewegung sein und eine Bewegung organisieren. Und selbst wenn die Devotees einer Autorität folgen, die einen Fehler macht, einfach dann ist das für ihre Hingabe zu Krishna über jeden Fehler. Das ist gut. Und es ist so, in dieser Welt wird jeder einen Fehler machen. Auch die Worte. Zum Beispiel habe ich eben dieses Ding hochgetan, das war ein Fehler, weil das Bad war am runtergerutscht. War aber nicht sehr geplant. Ein ungeplanter Fehler. Also das für alle, die Vorlesungen geben, das ist hier eine heikle Sache. Ich würde unter Umständen noch eine neue Konstruktion hier in Betracht ziehen. Das ist mir schon mehrere Male passiert. Auch nur so ein bisschen. Ja. Jawohl, Herr. Jetzt. So, dass der spirituelle Meister in seiner Schulung von dem Schüler, also ihn dahin führen möchte, dass er selbstständig weiß, was zu tun ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Schülern, die unterschiedliches erreicht haben. Derjenige, dem der spirituelle Meister etwas sagt, der die Anweisung ausübt, dem der spirituelle Meister eine Unterweisung gibt und der sie nicht ausführt, derjenige, der seinen spirituellen Meister fragt, was möchtest du, was ich tue, also wenn so eine Situation ist, wo er nicht genau weiß, und dann schließlich derjenige, der weiß, was der spirituelle Meister möchte, weil er den spirituellen Meister kennt, weil er versteht, was die Situation ist. Da möchte der spirituelle Meister seinen Schüler hinführen, dass der Schüler selber weiß, wie zu handeln ist in einer bestimmten Situation. Das ist ganz wichtig, es geht dem spirituellen Meister nicht darum, in der Beziehung zum Schüler eine Beziehung darzustellen, folge mir, weil ich dein Guru bin. Die Sache ist, folge meinen Unterweisungen, weil dies die Unterweisungen sind, die Krishna gegeben hat, weil dies im Plan Krishnas ist. Ich möchte dich dahin führen, dass du schließlich auch diesen Plan Krishnas erkennst, dass du weißt, was du tun kannst. Spirituelle Meister ist also nicht ein Selbst, sagen wir mal, er ist ein transparentes Medium. Er führt uns dazu, dass wir uns schließlich Krishna hingeben können und Krishnas Plan hingeben können. Und erklärt in seiner Lehre, man macht den Schüler das spirituelle Wissen, was Krishna in den Schriften gibt, damit der Schüler dann auch weiß, was Krishnas Plan und Wunsch ist. Der spirituelle Meister ist auch ein Lehrer. Wir sollten nie vergessen, wir sagen nicht Lehrer, weil man dem Lehrer manchmal, also ein Lehrer, bräuchte man nicht immer so, ein Meister, da ist noch mehr Autorität drin, aber er ist ein Lehrer. Er lehrt uns oder unterweist uns in der Wissenschaft Gottes. Das ist auch eine Wissenschaft, wo wir ein Professor, manchmal wird auch gesagt, er ist ein Professor der transzendentalen Wissenschaft. Nicht? lehrt uns, sodass wir uns Krishna hingeben können. Das müssen wir lernen. Es gibt ein tolle Analogie, Harinavananda Prabhu, in einem der Puranas, über die, wie ein spiritueller Meister lehrt. Er möchte seinen Schüler das spirituelle Wissen vermitteln und übergeben, sodass der Schüler dann selber handeln kann. Und das Beispiel ist von der Sonne, die ihre Strahlen dem Mond gibt, sodass der Mond dann selber in der Nacht strahlt. Nicht? Er will das Wissen nicht behalten. Deswegen sagen manche spirituelle Meister, ich möchte, dass mein Schüler mich übertrefft. Von ihrer Perspektive können die das so sehen. Die wollen, dass der Schüler noch mehr sich hingibt, oder sagen wir, dass der Krishna noch mehr dient und so weiter und so fort, weil er das verstanden hat, weil er die Wissenschaft Gottes kennt. Alles klar. Nicht? Das wollen sie. Prabhupada hat es einmal sogar in seinem Bhaktivedanta Prabhupada gesagt. Er hat gesagt, ich möchte so einen Schüler haben wie Dhruva Maharaj, der mich zurück nach Hause, zurück zu Gott geht. Aus seiner Sicht kann er das sagen, aber aus der Sicht des Schülers, wenn der denkt, ich stehe jetzt über meinem spirituellen Meister, dann ist er eifersüchtig. Das geht nicht. Das brauchst du nicht kaum weiterkommen. Aber aus seiner Sicht kann er sagen, wie ein Lehrer zu seinem Schüler, ich möchte, dass der das mal gut macht. Nicht? Der spirituelle Meister steht da neben den Schüler. Hoffentlich kann er den Test jetzt bestanden. Hoffentlich verstehen. Hoffentlich hat er es jetzt verstanden. Mal sehen. Ich werde mich so freuen, wenn er da durchkommt. Nicht? Und wenn der Meister sieht, wie ein Schüler die transzendentale Wissenschaft Gottes anwendet, dann ist er so voller Stolz. Dann ist er manchmal testet auch der spirituelle Meister den Schüler und sieht, was macht er denn jetzt in dieser Situation? Nicht? Wie vielleicht ja, ein Lehrer sieht, was macht jetzt der Schüler? Kamala Kanta ist unter anderem auch Turnlehrer und Religionslehrer oder nur Turnlehrer? Immerhin. Ja, nicht? Da guckt man manchmal, schafft er jetzt den Aufschwung am Reck und verreckt nicht? Nicht? Oder? Will man nicht manchmal sehen, oder dann kommt so ein Schülerwettbewerb in der Schule, nicht? Und dann, oh mein Lieblingsschüler, hoffentlich hat er den Trick gelernt mit dem richtigen Aufschwung oder ich weiß nicht, wenn ich so kriegt mir in vorne. Und so weiter. Nicht? Dann will man sehen, hoffentlich hat er das jetzt. Die spirituelle Meister-Schüler-Beziehung ist sehr sweet. Hat sehr viele, sehr tiefe Facetten und ist eine, die von Liebe und großem Anteilnahme getragen wird. Und es ist nicht der Guru mit der Knute dahinter, der dem armen, unschuldigen Schüler Unterweisungen gibt und so weiter und so fort. Naja, also nicht. Der Guru ist ein, wir sollten meditieren über unseren spirituellen Meister, ist ein Mukunda Preshta, sagt Raghunatha Goswami. Jemand, der Krishna sehr lieb ist. Krishna Preshtaya. Er ist Krishna sehr lieb. Er trägt diese Barmherzigkeit Krishna, die Anteilnahme mit uns. Mit sich. Gut. Das sind tiefe Themen, da könnte man noch lange drüber sprechen, aber wir haben unser zeitliches Limit hier erreicht. Alles. Ja, wie gesagt, das ist ein Punkt, an dem wir bestimmt alle noch viel nachdenken werden, weil wir alle Schüler sind. Das ist auch ein Punkt, der mich mit Riesenfreude erfüllt. Da kann man dran arbeiten, an dem Punkt. Das lohnt sich immer, da sich mehr hinzugeben, mehr zu verstehen, wie diese Beziehung und tiefer zu gehen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Om Premanandi Hari Hari Bol.